alleine happy sein funktioniert für mich nicht. Das heißt, ich brauche eine Gesellschaft um mich rum, zu der ich auch bereit bin, was beizutragen, in der es Menschen gut geht. Und dazu gehört auch die Fähigkeit, dieses Privileg zu schätzen und es zu nutzen.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und willkommen zur neuen Folge von Kopfsalat, dem podcastigsten Podcast der podcastigen Podcasts. Mein Name ist Sven Häusler und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Heute wird es wieder spitzenmäßig, das habe ich so ein Gefühl. Es geht nämlich los mit einem Thema, das mir sehr wichtig ist, das mir am Herzen liegt, das unsere Gesellschaft prägt und das absurderweise auf jeden Fall noch mehr Beachtung braucht. Und ich rede nicht von Fußball, weil der Zeitpunkt der Aufzeichnung hier ist genau der Tag des Starts der Europameisterschaft. Nein, nicht Fußball, sondern Migration. Und speziell, welche Rolle spielt Migration bei der mentalen Gesundheit? Und wo sind die Rückwirkungen? Was sind die Schleifen? Was hat das eine mit dem anderen zu tun oder beeinflusst sich gegenseitig? Ich will es gar nicht verheimlichen. Ich freue mich ganz besonders über meinen heutigen Besuch. Sie ist Songwriterin, sie ist Musikerin, unter anderem mit ihrer Band Drama oder D-R-A-M-A. Sie ist Schauspielerin, ihr kennt sie natürlich alle aus Deadlines, einfach mal was Schönes, ein Fest fürs Leben, Chantal im Märchenland, You Are Wanted und so weiter. Es gibt noch einiges mehr. Sie ist übrigens in Berlin geboren und hat iranische Wurzeln. Sie ist eine lautstarke und meinungsstarke oder ich würde eher sagen haltungsstarke Person. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Yasmin Shakeri.
Hallo Sven, hallo. Schön, ja? Schön hier zu sein bei dir.
Ja, wie schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich wirklich sehr. Der Transparenz halber vielleicht erwähnt, wir kennen uns schon. Mhm. Das ist nicht unsere erste Begegnung. Wir kennen uns.
Man kennt dich einfach.
Ich kenne dich aus Rundfunk, Hörfunk, Radio, aus allem, aus Fernsehen, aus Filmen. Vielleicht kannten wir uns aus der Ferne und dann über gemeinsame
Bekannte
sind wir uns dann begegnet.
Ja, so war es.
So war es gewesen. Ja. Voll schön. Zum Einstieg frage ich immer meinen Besuch hier nach einem Highlight der Woche. Hast du was, wo du zurückblickst und sagst so, ach ja, das war eine schöne Situation?
Ja, darf es auch mehr als 7 Tage her sein, sondern vielleicht 10?
Bei dir ausnahmsweise, okay.
Ja, weil es ein besonderes Highlight war. Mein Vater hatte einen stummen Herzinfarkt, was natürlich nicht so schön ist. Das ist jetzt nicht das Highlight der Woche. Und hat eine Operation bekommen, in der ihm 2 Stents eingesetzt worden sind. Und ich war völlig, völlig geflasht von der Medizin und von der modernen Wissenschaft und so, weil ich einfach nicht fassen konnte, weil ich habe nur gehört, ihm werden Stents eingesetzt und habe gedacht, okay, krass, die schneiden seinen Brustkorb auf und jetzt ist wirklich also erstmal Feierabend mit spazieren gehen und dem ganzen Kram so. Und dann hieß es, wir machen eine Katheteruntersuchung und dann läuft es so, dass man halt irgendwie ja über den Arm, über das Handgelenk dann irgendwie checkt, über ganz dünne Kanülen, fragt mich nicht wie, eben das ist ja die Faszination, liegt ja im Nichtwissen auch viel. Mhm. Dass man es nicht fassen kann. Und dann hieß es, naja, wir haben dann halt direkt gleich die Stents eingesetzt. Dann habe ich gesagt, wie? Man setzt im Herzen Stents ein übers Handgelenk. Und dann ist der halt irgendwie so 5 Minuten nach der OP aufrecht aus dem Saal rausgelaufen. Die haben halt gerade an seinem Herzen so 2 Kanäle wieder freigemacht. Ja.
Und
hat dann nur einen Druckverband am Handgelenk, damit weiß halt wirklich, ist ja offen, also an der Hauptschlagader gefühlt so. Und dann so ein Kompressen, so einen ganz dollen Verband. Und das war's.
Und das ist so klein, dass da eingesetzt wird, dass das so...
Dass es einfach übers Handgelenk zum Herzen geht.
Wahnsinn.
Wo sind wir? Ist doch Wahnsinn.
It's the future.
Ja, und das ist für mich, also das ist wirklich was. Dann lese ich diverse Sachen auch in Zeitungen und so weiter. Man muss sich auch an den schönen Dingen erfreuen und nicht wirklich nur an den schlechten die ganze Zeit zugrunde gehen, wozu ich auch tendiere. Aber dann lese ich irgendwie, es gibt... große Fortschritte in der Krebsforschung, Impfung gegen Krebs und in der Brustkrebs, große Durchbrüche und so weiter. Und dann denke ich mir so, boah, ich jetzt einfach noch, also meine Liebsten die nächsten 10 Jahre irgendwie noch gesund zu halten und danach vielleicht Möglichkeiten zu haben, halt wirklich um so letale Krankheiten herumzukommen. So, das ist echt krass, was die Wissenschaft macht. So, und da muss man auch echt mal auf Holz klopfen und sagen, danke. Das finde ich richtig, richtig geil.
Voll, ja, total.
Das ist so schön.
Und wie schön das zu hören, dass das jetzt auch alles gelaufen ist.
Ja,
so toll.
Es ist fantastisch. Also das war mehr als ein Highlight der Woche. Das war auf jeden Fall.
Ja, ja. Das glaube ich sehr gerne, ja. Man schimpft ja viel, so, da hat viel Erlebnisse so im medizinischen Bereich mit Ärzten und in Krankenhäusern und so. Aber schön dann auch mal sowas zu hören, wo man einfach staunt und etwas gelingt und klappt und die Wissenschaft einem so.
Ja, so rein technisch und so, das denkt man sich halt oft so, boah, ist ja absoluter Wahnsinn. So, natürlich gibt es zwischenmenschlich halt allein schon durch die krasse Routine und so, dann manchmal so Abläufe, wo du denkst, ja, okay, guten Tag sagen wäre natürlich auch ganz cool vor so einer OP oder so. Ne? So zwischenmenschlich hakt es dann manchmal noch so. Weil Leute natürlich auch einfach dann irgendwann die Ängste der Patienten, glaube ich, ausblenden, ja. Dann, so, wenn sie dann irgendwie einfach routiniert so 50 Stents pro Tag setzen, so gefühlt. Dass dann halt auch mal irgendwie, ne, das Zwischenmenschliche ein bisschen zu kurz kommt und so. Und da kann ich dann schon verstehen, wenn man dann so sagt, oh, der war jetzt irgendwie jetzt nicht gerade wirklich nett, aber hat seine Arbeit gemacht. Na gut, ist auch okay.
Besser so als andersrum, sag ich mal.
Ja, oder? Voll nett und dann richtig Scheiße machen.
Genau, weil wie, boah, war das ein nettes Team. Leider hat die Operation nicht geklappt.
Ja, genau.
Nee, das wäre blöd.
Ja.
So. Aber abgefahren, weil mein Highlight passt hundertprozentig dazu, nämlich die Entdeckung einer neuen Serie, also für mich neu.
Sie ist genau das Gleiche, stimmt.
Also. Naja, pass auf.
War es eine medizinische Serie?
Es war eine medizinische Serie.
Ah, wirklich?
Ja,
okay.
The Good Doctor.
Ah, okay.
Gibt es seit Ewigkeiten.
Ne? Noch nie reingeguckt, weil klang jetzt so wie eine Zeit, die ich abgelegt habe nach Emergency Room.
Aber ja, ich habe noch nie so eine Krankenhausserie geguckt. Mhm. Noch nie. Und bei The Good Doctor geht es um einen autistischen Arzt oder der ist so das Zentrum. Einen autistischen Erstassistenzarzt. Und das ist wirklich so toll und es ist so gut für die Seele, das zu gucken. Und es gibt nicht eine einzige Folge, in der ich nicht weinen muss und nach der ich wieder an das Gute im Menschen glaube.
Oh, das ist gut.
Und auch die Faszination für das, was ist medizinisch eigentlich inzwischen möglich.
Ja,
und da werden Operationen, also Triggerwarnung, teilweise sehr detailliert gezeigt.
Wirklich?
Und also es sind dann keine echten Operationen, aber sie sieht sehr, sehr echt aus. Und vor allem so unvermittelt, also Storytelling, Cut, Boom, der Schnitt in den geöffneten Bauchraum.
Cool.
So, weißt du, so, oh, ach so sieht's in uns aus. Jetzt weiß ich Bescheid.
Und du gerade so am Essen.
Genau, muss man wirklich manchmal so, oh, wow, also kann er auch weggucken, aber manchmal ist es zu spät. Also auch dahingehend sehr, sehr interessant.
Mhm.
Und ja, was ist alles möglich medizinisch und vor allem so tolle Menschen. Und es ist eine sehr menschelnde Serie.
Gut.
Mit auch noch sehr attraktiven Menschen. Das macht
schadet nicht.
Manchmal, ja.
Ja.
Ja, ist jetzt nicht, ich gucke das nicht deswegen, aber ich finde es ganz gut.
Gut zu wissen, okay, The Good Doctor.
Ja. Und das Geile ist, wenn man jetzt erst anfängt, da hat man noch 7 Staffeln vor sich, ich glaube 20 Folgen oder so.
Cool.
Perfekt.
Habe ich was.
So, startet vielleicht lieber zum Winter hin oder dann verpasst ihr den ganzen Sommer. Jasmin, du bist nicht nur in Berlin geboren, sondern du bist in Wilmersdorf geboren oder aufgewachsen zumindest, richtig?
Mhm, richtig.
Ich auch.
Du auch?
Ja.
Was?
Ja.
Wunder.
Hohenzollernplatz.
Was?
Die Ecke.
Ja, geil.
Ja.
Ich praktisch 100 Meter entfernt.
Ehrlich?
Ja. Geboren am Heidelberger Platz.
Krass.
So, ja.
Ansonsten gibt es aber mindestens eine Sache, die uns unterscheidet. Nämlich, deine Eltern kommen ursprünglich nicht aus Deutschland.
Aus dem Iran, genau.
So. Mhm. Und wie war das als Kind?
Dass meine Eltern aus dem Iran kommen, meinst du?
Ja. Wann hat's so.
Wann hat's mir gedämmert?
So ungefähr.
War mir schon relativ früh klar, dass meine Eltern von woanders kommen, weil das natürlich allein sprachlich und so, also man hört den Akzent und so, die haben halt super gutes Deutsch gesprochen, relativ schnell, schon nach einem Jahr, mein Vater ist direkt ins Studium eingestiegen, meine Mutter auch direkt in die Arbeit und so, und das heißt, also ich habe es nur am Akzent ein bisschen gehört, so. Und als es so ein Bewusstsein dann dafür gab, dass es irgendwie ein anderes Land ist und die Verwandten dann mal kamen oder wir immer hingeflogen sind, um zu besuchen oder so, da habe ich dann schon gemerkt, ah, okay, da ist also da ist der Bezug, da ist was anderes noch, da schwingt noch was anderes mit. Aber so, dass es immer Thema war, es gab natürlich bestimmtes Essen, was wir gegessen haben, aber wir haben auch Weihnachten gefeiert und so einfach, weil es so ein bisschen gar nicht so, also meine Eltern sind beide nicht religiös, ich auch nicht, aber es hatte was, hat irgendwie Sinn gemacht, wenn am 24. da irgendwie sowieso frei war und alle haben da irgendwie Weihnachten gefeiert und wir fanden das halt irgendwie einfach auch so eine schöne Tradition auch so und haben einfach auch so einen kleinen, also nie einen Weihnachtsbaum, das war immer so das Bewusstsein meiner Eltern, warum sollen wir jetzt irgendwie einen Baum töten, gefühlt.
Ein Baum.
Was ist denn das für ein Baum? Wir hatten so einen Ficus Beniamini, so einen großen, so im Wohnzimmer stehen und da, der wurde dann behängt mit Lametta und so.
Geil.
Das ist einfach immer der Ficus, war der Weihnachtsbaum, gefühlt. Und das ist, ja. Und, man merkt das, glaube ich, lange nicht, dass man anders ist. Mir ist vieles auch erst in den 30ern oder so, ist es mir erst klar geworden, was ich für Sachen gehört habe, die verletzend waren, die ich einfach so abgespeichert habe oder als gegeben hingenommen habe oder so. Das dämmert einem so später. Das ist ein bisschen wie so eine missbräuchliche Beziehung, in der man denkt, man hat eine Beziehung, führt einfach eine beidseitige Liebesbeziehung und so weiter. Und dann wird einem später klar, dass es halt, nicht sehr gesund war.
Ja.
Aber das merkt man oft irgendwie erst in der Retrospektive, dass was nicht gestimmt hat. So ein bisschen so ist es auch mit dem Verhältnis zum Menschen mit Migrationsgeschichte sein, dass es eben nicht immer mitschwingt. Ich glaube, es gab auch eine Zeit in der Jugend, wo ich fast schon eine Form von unterbewusster Scham entwickelt habe, dass es anders sein gibt, weil ich glaube, der Antrieb eines jeden Teenagers ist, glaube ich, zwar auch das Finden der eigenen Individualität so, aber man hat auch so schon auch Bock, zur Gruppe dazuzugehören oder so. Und ich glaube, dass es da dann eher so einen Antrieb von mir gab, zu zeigen, wie liberal meine Eltern sind und das so überbetont.
Mhm.
Also, dass ich sage, darfst du dann da irgendwie, darfst du mit 17 oder so oder mit 16, darfst du einen Freund haben? Ich sage, ja klar, das war meinen Eltern, das ist ja egal. Und so, egal bei meinen Eltern, gar nichts. So, ne? Aber das sozusagen so zu formulieren, um jeden Preis die Assoziative, so dieses diskriminierende, dieses Vorurteil zu haben, okay, die hat iranische Eltern, das heißt, die wohnt zu Hause an der Kette.
Ja.
So.
Ja. Krass, ganz schön vorauseilend gedacht, ne?
Ja.
Also schon dem vorauseilend, was andere denken könnten, wie bei dir zu Hause es ist, um das dann schon mal klarzustellen.
Und auch in der Art, wie man sich darstellt und wie man dann vielleicht dann mal irgendwie die Hose noch ein bisschen knapper oder keine Ahnung. Ich habe halt auch wahnsinnig viel Hotpants getragen und so in meinen Teenie-Jahren und so. Dass man halt so zeigt, man ist halt völlig, nee, klar, meine Eltern sind mit allem cool und so, nee, wieso und so. Und das so ein das ist mir im Nachgang so aufgefallen und ich weiß einfach, dass meinem Vater das nicht mehr oder minder irgendwie wichtig war, dass ich auf mich achte, wie, weißt du, dem Vater meiner deutschen, biodeutschen Freundin sozusagen. Sie hat genauso gesagt, ey, bitte pass auf dich auf, mach nicht irgendwie, achte ein bisschen auf dich und so. Das heißt, ich wollte irgendwie kommunizieren, wie wahnsinnig liberal und frei meine Eltern sind. Und das hat ein bisschen verraten, dass da ein Komplex drin schlummert, auf jeden Fall. Mhm. Der muss ja auch irgendwo herkommen. Also ich wurde schon auch oft gefragt, ja, und das echt? Und deine Eltern, die lassen das und so. Und dann denke ich, müsste ich ja eigentlich heute sagen, lassen deine Eltern dich?
Ja, ja.
So, ne? Also es ist halt eben, man geht dann halt mit den Vorurteilen auf eine Weise um.
Mhm.
Da habe ich es, glaube ich, gemerkt, das erste Mal.
Kannst du das verorten, so zeitlich, wann es ungefähr war? Also, weil ich denke mal, erstmal ist ja alles, als Kind ist ja alles eine Bereicherung.
Mhm.
Erstmal so. Und alles ist neu und alles ist klasse. Dann bist du bei Freunden und ach, irgendwie hier bei denen sieht es so aus, bei mir sieht es so aus. Die Eltern sind so drauf, die haben Geschwister, andere nicht. Und mhm. ne, man saugt ja alles auf und erstmal ist alles eher unbewertet, mhm. würde ich sagen. Das, was du gerade beschreibst, ist ja dann, du adaptierst den Blick von außen.
Mhm. Wann das war? Puh. Na, wann fängt es an mit dem Blick von außen, ist die Frage. Also generell. Ich glaube, dass du, wenn du ein Bewusstsein für dich selber entwickelst und für deine Individualität, gelöst vom Elternhaus, das heißt eben, ne, als Teenager, glaube ich, also mit 12, 13, 14, wenn es so losgeht, irgendwie mit der inneren Rebellion und so, das einfach, also sich zu finden und zu, rauszufinden, wer man ist. Der Blick in den Spiegel sich dann so verändert und so weiter. Man guckt sich halt an und denkt sich so, bin ich jetzt schön, bin ich hässlich, bin ich all diese Sachen und so weiter. Und in dem Moment passiert natürlich auch was mit, weil da wird nämlich die gesellschaftliche Wahrnehmung von einem selbst halt wahnsinnig relevant im sozialen Kontext. So, wie kommst du an, wie siehst du aus, wie all diese Sachen, was ich auch wirklich natürlich schade finde. Ich hätte es gern anders für alle, dass es eben an Relevanz verliert, aber es ist halt oft nicht so. Aber ich glaube, da in den Jahren war es dann sehr potenziert. Mhm. Also Teenager-Jahre auf jeden Fall.
Und jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist natürlich viel später erst gekommen, dass du dann im Rückblick erkannt hast, wie woher deine Verhaltensweisen kamen oder was damit mit dir passiert ist. Aber währenddessen ja nicht. Hast du dich damit unwohl gefühlt oder würdest du sagen,
ja. Ich habe es auch ganz krass gemerkt. Ich habe mal mein erster Plattenvertrag, damals war ich als Solokünstlerin, hatte ich einen Bandübernahmevertrag bei Warner Music in Hamburg. Und da habe ich mich als Künstlerin Yasmin Shakiri genannt, wie ich heiße. Und das Album hieß Perserkatze. Zumindest das Album, was gemacht wurde, fertig war, an die Presse rausgegangen ist und so weiter. Und habe dann drei Wochen vorm Release war es so, dass ich dann halt gesagt habe, hey, ich fühle das gar nicht. Weil in der Zeit irgendwie meine Großmutter im Iran gestorben ist und so weiter und mit der ich eine sehr enge Bindung hatte, auch über die Entfernung hinweg. Und dann wirkte das so, als hätte ich sozusagen über die Perserkatze, es war die Assoziation allein das schon so, dieses sexualisierte, sexuell befreite Frau sein und so, dann irgendwie so in den Vordergrund zu stellen, war auch noch wie so eine Nachwehe von diesem Phänomen, dass man halt irgendwie so seine eigene Progressivität, ich bin voll fortschrittlich und wir sind überhaupt nicht zurückgeblieben, auch wenn ihr das alle denkt und so weiter. Ja, Iran, ihr assoziiert das alle mit irgendwie mit Scheiße oder mit Mullahs oder mit irgendwas. Aber wir sind auch gar nicht so doof und wir sind alle auch toll und so. Also dieses sich ständig Erklärende hat sich so ausgewirkt auf mein Image, meine Musik, meine gesamte Herangehensweise an die Kunst und so. Und ich fand das dann ab dem Punkt, war das so ein bisschen so, als meine Oma starb, war das so ein bisschen, als würde so ein Bezugspunkt, so ein Knotenpunkt der Identität gestorben sein. So, weil die war so wahnsinnig, hat mich wahnsinnig beeindruckt, meine Großmutter, mit ihrer ganzen Lebensgeschichte und so. Und die hat das, die Geschichte an sich ist für mich so, ich bezeichne sie als sehr erdig, also sehr eben wurzelhaft so und ich glaube, ich habe mich dann wirklich dabei erwischt, dass ich mich so krass ekle vor meiner Persona, vor diesem Image von einer so in Latex gehüllten möchte gern Beyoncé, die versucht, eine gar nicht existente Unterdrückung von Seiten ihres Elternhauses oder so, einfach nur aufgrund dessen, dass es so Ressentiments gab, versucht das irgendwie so sich besonders freizügig oder irgendwie, ja, also ich bin sozusagen Herrin meiner Sexualität, ich kann machen, was ich will und so weiter. Und da habe ich dann geschafft und auch mit meinem damaligen Management und so, einfach dieses Album vor dem Release zu stoppen. So.
2 Wochen davor.
Ja, ja. Und wir hatten dann das Glück, dass halt auch diese Plattenfirma und der Ansprechpartner da total human war und das auch entweder uns dann auch gelassen hat und so. Also es war, da war der Punkt, das ist so gekippt, wo ich gesagt habe, so, ey, was machst du hier, Yasmin? Wer bist du? Erzähl doch mal bitte einfach, wer du bist und emanzipier dich mal ein bisschen aus diesem Gefallen wollen. So, das ist echt. Und das geht auch vor allem, das Krasse ist auch, es geht einfach auch so krass in die Hose. Also es hat noch nie funktioniert, meiner Meinung nach, auf lange Strecke, dass sich jemand so deformiert und so von sich entfernt, um zu gefallen und dann irgendwie das mit den Leuten krass resoniert. So, ich glaube, das entlarvt sich so nach kürzester Zeit, weil du es einfach nicht auch, du kannst das Level auch nicht halten.
Man kann sagen, es ist ja total ungewöhnlich, dass Plattenfirmen auf die Ideen kommen, irgendwie Leute in ein Korsett zu stecken, was gar nicht zu der Persönlichkeit passt.
Nee, ich glaube...
Bisschen ironisch jetzt, weil...
Nee, also ich glaube gar nicht, wird gar nicht die Plattenfirma so zwingend dafür verantwortlich machen, was natürlich immer ein Ding war. Ich hatte damals locker 5 Kleidergrößen kleiner als jetzt. Also ich war ja total fit. Also so durchtrainiert und alles, habe mich dafür das Album so in Shape gebracht und so, damit ich in diese Latex-Dinger passe und mich dann mit Milch übergießen kann. Es war wirklich, es ist absurd. Und war halt immer noch zu dick oder so. Das war halt damals wirklich, also damals ist es 2000, wir reden von 2005 oder so, da war das halt ein Thema. Mhm. Heutzutage wäre es ein Affront inzwischen und da bin ich ziemlich froh drüber, dass es sich dahingehend gewandelt hat, dass du dich zwar, kann es auch sein, dass die Leute sagen, ja gut, das machen wir jetzt nicht, du musst abnehmen, kann bestimmt immer noch ein Thema sein, aber ich glaube, es würde nicht ohne Wellen zu schlagen einfach so durchgehen. So.
Ja, ein paar Sachen haben sich dann doch auch geändert.
Ja, zum Glück.
So, das stimmt. Ja.
Aber sonst habe ich die Verantwortung schon bei mir gesehen, also weil ich habe ja die Entscheidung darüber, wie ich mich präsentieren will. Und man kann ja auch Nein sagen. Wenn,
ja, aber dann klingt es tatsächlich nach so einem Awakening-Moment.
Ja, also, ja, ist jetzt, ja, gut. Ja, war auf jeden Fall eher so ein Schritt in die Richtung, dass ich sage, so, Jasmin, also, worum geht's dir? Und das finde ich bei Kunst sowieso einen sehr essentiellen. Eine essentielle Frage. Deswegen ist auch lange von mir keine eigene Musik rausgekommen, weil ich auf die Frage, warum machst du Musik, lange Zeit nur die Antwort hatte, dass ich irgendwie Bock habe, auf der Bühne zu stehen oder so. Und das ist was, wo das hat sich komplett verändert. Da ist wirklich, also da ist eher so jetzt auch bei Anfragen, die kamen, als ich habe letztes Jahr den Filmpreis moderiert und da war es zum Beispiel den Deutschen Filmpreis und da war es zum Beispiel so, dass ich ganz klar wusste, mich diese Frage gefragt habe, also mir die gestellt habe, warum willst du das machen? Und ich wusste, es gab und gibt immer noch, zu diesem Zeitpunkt gab es einfach so brisante, für mich wichtige Themen und ich wusste, dass ich diese Bühne inhaltlich so bespielen kann und da eine Fläche finde, eine Breite finde, die mir in normalen Alltagsgesprächen halt nicht gegeben ist. Und das war meine Motivation. Und dann habe ich, das war, soll keiner wissen, ich hätte es auch umsonst gemacht, aber sehe es halt nicht ein.
Ich sag's keinem.
Ja. Naja, es ist, also, weil es mir einfach ein Anliegen war. So. Ja. Und ich glaube, dass ich ein bisschen ermüdet bin von also reines Entertainment, ich finde auch, ist ein guter Anspruch für sich als Künstler, wenn man sagt, ich möchte Leuten eine Freude machen. Das ist auch, möchte das. Aber ich glaube, irgendwas von geben wollen, Menschen etwas geben, ob sei es Denkanstöße, sei es Freude, sei es Leichtigkeit, sei es Schockmomente, was auch immer. Aber irgendwas von dir zu geben und diesen Nehmen-Moment auf ein Minimum zu reduzieren, ist, glaube ich, für mich so das, die Prämisse. Ich möchte einfach und ich glaube auch, dass ein Künstler-Dasein das Dialoghafte nicht verlieren darf. Du musst immer, glaube ich, in Kontakt bleiben, weil ich glaube, ab einem gewissen Level an Bekanntheit oder sowas kann es auch sein, dass es was wahnsinnig Monologhaftes kriegt, so dass du einfach irgendwie da stehst und einfach gewöhnt bist, dass die Leute dir zujubeln und so. Und ich glaube, du musst schon noch irgendwie Bock haben, den Menschen was zu schenken. Und wenn du Menschen scheiße findest, was auch eine Zeit lang passiert im Laufe eines Lebens, wo man halt irgendwie bestimmte Zusammenhänge begreift und alles ungerecht findet oder irgendwie ne, sich in der eher in der dunklen Sphäre gedanklich aufhält, so, da halte ich mich dann halt auch fern. Weil,
du hältst dich fern von der Öffentlichkeit genau, oder von diesem...
Genau. Und da gehe ich dann eher so in mich und schreibe oder sowas. Und da kommt halt auch echt viel darker Scheiß bei raus, so, muss man einfach so sagen. Und dann entscheidet man sich, okay, ist das jetzt was ich teilen muss oder nicht? Manche Sachen teile ich dann nicht. Also ein bisschen so zu gucken, was willst du? Also was willst du dir was holen? Brauchst du was? Sollen die dir alle was geben? Sollen die dich, dein Selbstwertgefühl aufwerten? Bist du so, brauchst du so krass Bestätigung? Gehst du deswegen auf eine Bühne und so? Ich finde, das ist, dann kriegt sowas Blutsaugerisches. Ja, das finde ich ein bisschen low.
Ist ja auch oft zu beobachten, dass wenn Künstler, Künstlerinnen sehr erfolgreich werden und das eine Zeit lang waren, dass man merkt, dass sie halt eigentlich den Bezug zu ihren Ursprüngen und damit auch zu ihren Themen, was sie gefüttert hat, quasi kreativ, dann halt eben verlieren und dann wird es halt irgendwann so ein bisschen inhaltsleer, weil da halt auch dann nichts mehr ist, woraus man schöpfen kann. Ja. Ich würde gerne nochmal zu diesem Punkt zurück, den du beschrieben hast. Mhm. 2 Wochen vor Release dieses Albums stellst du fest, nee, auf keinen Fall. Das bin sowas von nicht ich, das darf auf keinen Fall rauskommen. Mhm. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo du sagst, ich moderiere den Deutschen Filmpreis, weil ich habe was zu sagen.
Fast, ja.
So, das ist eine Zeitspanne und das ist eine Entwicklung, das ist ja nichts, ne, man beschließt es von heute auf morgen. So, wie hat sich dieser Prozess gestaltet für dich? Was hat da stattgefunden? Wie hat sich der gestaltet zu sagen, Moment mal, ich muss mich hier selber nochmal neu sortieren und positionieren in dieser Gesellschaft und ich will nicht mehr mit den Gedanken der anderen agieren, sondern ich will bei mir sein.
Es impliziert, dass es mir schon gelungen ist, ist es noch nicht. Also das heißt, es ist ein steter Prozess, sich von den Gedanken, Erwartungen und so weiter der anderen zu lösen. So. Also es ist nicht komplett weg, auf gar keinen Fall. Die Gefallsucht ist auch nicht komplett gelöst oder weg. Ich glaube, es hat sich eine größere Angstfreiheit eingestellt. Wie der Prozess aussah, dass ich da hingekommen bin. Ich glaube, dass es der Moment, wo Themen im Außen, die nicht mit mir selber zu tun hatten, eine größere Relevanz hatten. Das heißt eigentlich in dem Moment, wo ich mich so ein bisschen mehr politisiert habe und ja mich so als ein völlig irrelevantes kleines Teilchen in einem riesengroßen, sei es Ökosystem, in einem riesengroßen gesellschaftlichen Wirrwarr und so zu begreifen. Das heißt, die eigene Selbstüberhöhung mal ein bisschen in Relation zu setzen, so dass man sagt, ich bin Menschen zu beobachten, wie sie meine Freundin Anna Bederke, die sagt zu mir, der Mensch rührt mich so, weil er sich so abmüht. So. Mhm. Und das ist so. Das mal so zu begreifen, dass alle Menschen irgendeinen Struggle, irgendeinen Kampf haben mit ihren eigenen Kindheitsgeschichten, Traumata, die sie irgendwie verfolgen, unbewusste, bewusste. Und jeder Mensch irgendwie versucht in diesem absoluten, ja auch Gefühlschaos und so in irgendeiner Weise eine Form zu finden, einen Weg zu beschreiten und den irgendwie so gut wie möglich zu machen, dann ist das alles nicht mehr so super large, so nicht so groß und alles nicht so aufgebläht. So. Und ich glaube, dieses Schwanken zwischen kompletter Grandezza und Selbstüberhöhung und diesem sich selbst so nichtig fühlen und irrelevant fühlen, ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Spannungsverhältnis. So, ich glaube, es ist auch sehr, sehr nährend, weil du hast eine Idee, denkst, die geilste Idee der Welt, einen Tag später hörst du es an und denkst, oh Gott, ich habe noch nie so eine Scheiße geschrieben, das kann doch nicht wahr sein. So, das gehört dazu. Und ich glaube, wenn du die Kurven so ein paar Mal durchlaufen hast, dass das, was sich richtig geil angefühlt hat, am nächsten Tag sich irgendwie anfühlt, als wäre es irgendwie völlig, also wirklich ein Wasser, Sprudelwasser, was zu lange stand, so. Mhm. Das ist dann so, bist du weder überkrass euphorisch, noch so krass am Boden, so. Und ich glaube, das fühlt sich für mich am gesündesten an. Also es hat so, das Leben relativiert die Hypes, mhm, so ein bisschen.
Und ist es ein Skill, was dir auch hilft im Umgang mit deiner vermeintlichen Andersartigkeit? Dass du sagst, ja, da mag's mir begegnen Blicke, mir begegnen Haltungen, mir begegnen Menschen, die mich spüren lassen, so du betrachtest mich als anders. Mhm. Aber ich gehe da jetzt, keine Ahnung, großherzig mit um oder sag, weißt du was, dein Problem ist eigentlich ein ganz anderes und deswegen lasse ich das gar nicht an mich ran.
Naja,
oder?
Das jemanden als anders wahrnehmen ist ja die Frage. Ist da Feindseligkeit impliziert oder einfach, also weil ich glaube keinem Otto, der mir sagt, er sieht keine Farben oder so, das finde ich halt ein bisschen lächerlich, weil es wurde auch früher in Songs so proklamiert. Es gibt einen Song von En Vogue, da singen die Free Your Mind and the rest will follow, be colorblind, don't be so shallow. Das sind halt vier schwarze Frauen aus den Staaten und so. Und dann habe ich immer gedacht, okay, being colorblind, also farbenblind sein, ist auf jeden Fall das. Also wenn vier schwarze Frauen dir als nicht schwarze Frau sagen, okay, das ist der Weg to go, so in den 90ern.
Dann, das war auch an einem anderen Punkt jetzt, ne?
So. Das und auch das ganze, also das Black Movement, so das würde jetzt heutzutage wahrscheinlich auch sagen, so, also die Textzeile ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr cool. Aber es gab in den 90ern auf jeden Fall so eine Farben. Blind zu sein, ist irgendwie das Erstrebenswerte. Und ich denke halt, Diversität anzuerkennen und wahrzunehmen, muss nicht zwangsläufig in Feindseligkeit münden. So, ne? Und da ist für mich halt so ein bisschen die Grenze. So. Das heißt, ich weiß, wenn man diese Diversität als Vielfalt begreift, dann birgt sie halt total die Geschenke so, aber natürlich, wenn du sie als Bedrohung empfindest, dann wird sich mein Verhalten und meine Positionierung dazu auch nicht verändern. Also das heißt, ich werde, natürlich, wenn du merkst, du wirst in irgendeiner Weise instrumentalisiert, dann wird irgendwie gesagt, wir brauchen jetzt noch irgendwie für den Film, brauchen wir jetzt noch eine schwarzhaarige Frau und vielleicht noch einen Typen im Rollstuhl, das wäre halt super, weil dann haben wir ein bisschen Diversität eingebaut. Da kann man mitspielen oder man kann es thematisieren oder so, aber ich glaube, mein Verhalten, meine Gnädigkeit, die hört auf bei Feindseligkeiten, glaube ich. Mhm. Also da wird sich nie was verändern.
Jetzt haben wir ja politisch eine Zeit, wo das Thema Migration riesig ist, was offenbar ganz viel Wähler und Wählerinnen beeinflusst in ihren Entscheidungen. Wir sind zum Zeitpunkt der Aufzeichnung hier kurz nach der Europawahl. Neuropawahl. Wir sind eine einige Zeit nach den Enthüllungen, den Berichten des Treffens in Potsdam mit Remigrationsplänen und so weiter und so fort. Das ist die Zeit, in der wir gerade leben. Inwiefern tangiert dich das? Inwiefern gelingt es dir, eine Resilienz aufzubauen, dich davon angesprochen zu fühlen? Oder wie ist dein Status in der Situation?
Na, das ist eine große Ambivalenz. Es gibt einerseits den Punkt, den Menschen in mir, der eine große Empathie aufbringt. Also ich kann mich reinversetzen in das Gefühl des sich ungerecht behandelt fühlens. Und ich glaube ganz stark daran, dass das Gefühl der Abgehängtheit etwas ist, was die wir sehen die hohen Wahl, also wir sehen die ja, dass viele AfD-Wähler aus den neuen Bundesländern kommen. Wir sehen da, dass da die absoluten Gewinner waren. So, Gott. Das, ja. Und ich glaube, dass dieses Gefühl von nicht ernst genommen worden zu sein. Ich bin groß geworden. Ich war, als die Mauer fiel, 89, war ich 10. Ich bin groß geworden mit einem Narrativ in West-Berlin. Mit so Ausdrücken wie Zonengabi oder irgendwie mit so, irgendwie, keine Ahnung, die haben sich gefreut, dass sie Bananen kriegen, als sie vom Osten in den Westen gekommen sind und so weiter. So, das sind Sprüche gewesen, die man gehört hat. Dann hast du noch einen Soli-Zuschlag zahlen müssen von deinem Einkommen. Das habe ich noch so, ne, als dann meine ersten Abrechnungen dann irgendwann später kamen und so. Das heißt, so ein bisschen so das. So das Gefühl von der Westen füttert jetzt den Osten durch, mäßig. Und das sind so Narrative. Ich glaube, dass sich über kurz oder lang dieses Gefühl von klein machen, herabschauen, nicht ernst nehmen, dass das dazu führt, dass Menschen wütend werden. Davon bin ich ganz krass überzeugt. Und ich glaube, dass das absurderweise das ist, was Migranten mit diesen Wählern gemeinsam haben. Und das ist das Absurde. Das heißt, die Form der Radikalisierung ist für mich nachvollziehbar, auch wenn ich sie nicht wählen würde.
Das ehrt dich sehr. Ein großer Unterschied ist natürlich, dass niemand diesen Wählern ankündigt, dass sie aus Landes geschafft werden, aufgrund ihrer Wahlentscheidung.
Ja. Nun gut. Die Remigration, okay, du meinst jetzt sozusagen, dass der Unterschied, also Wahlentscheidungen sind ja nicht der Grund, warum Migranten abgeschoben werden sollen.
Nee, klar, aber das wäre jetzt so das Äquivalent zu sagen, euch droht als Wähler der AfD, dass ihr das Land verlassen müsst.
Genau, und ich würde zum Beispiel nicht sagen, als Wähler der AfD müsst ihr das Land verlassen, aber ich glaube, dass die, was mich, für mich macht es keinen Unterschied, ob in Hanau ein junger Mensch erschossen wird durch einen Extremisten. Oder ein Polizist durch einen Extremisten ermordet wird. Macht für mich keinen Unterschied. Dass es bei dem Extremisten in Mannheim eine sofortige, harte Forderung nach Konsequenzen gibt und so weiter, ist für mich nachvollziehbar. Aber dass Betroffene, deren Familienangehörige in Hanau ermordet worden sind, bis heute darauf warten, dass mit der Härte, der ganzen Härte des Gesetzes, die Strafverfolgung, die das Nichtbeantworten von Notrufen, Polizeikräfte in rechten Chatgruppen, die dann vor Ort waren und so weiter, dass da genau so eine Härte irgendwie gezeigt wird, das bringt halt die Gerechtigkeit in Disbalance, finde ich. Und ich finde es ein bisschen, das verstärkt einfach nur die Spaltung. Also wenn man nicht das Gefühl hat, dass die Härte des Gesetzes in jedem Fall einfach dann irgendwie dass man sich auf sie stützen kann und dass da nicht manche verschont bleiben und so.
Ja, Gerechtigkeit ist nur dann gerecht, wenn sie für alle gilt. Also auf jeden Fall. Ja. Wie ist denn das für dich? Gibt es deine Haltung zu den Themen? Ändert die sich? Gibt es da Entwicklungen? Und du hast vorhin angesprochen, beim Texteschreiben, da gibt es auch, da muss auch viel Dunkles raus. So, oder es kommt raus. Wie entwickelt sich sowas? Ist das eine Tagesform? Wachst morgens auf und ey, heute kann ich meine Wut nicht in was Produktives wandeln, sondern sie bleibt einfach eine Wut, oder an anderen Tagen ist es eine, eine andere Emotion. Kannst du dann Muster erkennen?
Ja, ich merke zusehends, ist es aber auch einer privilegierten Position geschuldet, in der ich mittlerweile bin, weil es natürlich durch jahrelange Arbeit und so weiter in der Musik und im Schauspiel und so einfach ein bestimmtes, natürlich auch wirtschaftliches Standing gibt, auf das ich mich nicht zurücklehnen kann, aber auf das mich natürlich in irgendeiner Weise einfach absichert. Mhm. So. Ich merke, dass ich zusehends aus der vermeintlichen Opferrolle, in die alle Migranten nach so einer Wannsee-Konferenz, wie man sie nennen muss, da Remigrationspläne und so weiter, gerät man automatisch in die Rolle des Bedrohten. Und ich merke, dass in mir halt sowas hochkommt wie, also auch der Debatten müde zu sein, also der Verwunderung darüber, dass es alles so, oh krass, und wie können die, und es ist ja Wahnsinn, und so für mich einfach die ganze Zeit ziemlich klar war, dass da die Rechte, wenn man sich halt Twitter anguckt oder alles so, das oder die ganzen Social Media Sachen, dass du einfach wusstest, die haben auch diverse Podcasts und so, wo die sich so krass vernetzen und so, dann siehst du, dass Elon Musk irgendwie ein Fable für die AfD hat und so weiter, und du denkst dir so, naja, wird er wahrscheinlich schon mal, würde ich jetzt mal meinen, auf jeden Fall auch nicht abgeneigt sein, die finanziell zu unterstützen, kann er ja machen, theoretisch, weiß ich nicht. Aber dass du so, dass ich so merke, ich rutsche immer mehr in die Position zu sagen, ey, wenn ihr hier die ganze Zeit in Talkshows bei Markus Lanz darüber diskutiert, Ausländer, die wir brauchen, Ausländer, die wir nicht gebrauchen können, und dann auch zu Recht manche Journalistinnen sagen so, ey, sorry, aber also wenn es um die wirtschaftliche Nutzbarkeit oder so von einer Person geht, so, dann können wir auch sozial schlechter aufgestellt, nicht sozial, wirtschaftlich schlechter aufgestellte Menschen, Biodeutsche, irgendwie dann als keine nützlichen deutschen Bundesbürger erachten. So. Also das ist, ne, es macht keinen Sinn für mich. Und ich merke halt, dass ich immer mehr darüber nachdenke, so, dass ich sage, okay, wie kann ich die Menschen, die aufgrund von Diskriminierung oder von sozialen Ungerechtigkeiten nicht in die Position gekommen sind, für Faschisten unverzichtbar geworden zu sein, wie kann ich die unterstützen? So, also das heißt, es hat eher so eine Qualität von, ich habe mich hier nicht als Gast empfunden, aber wenn man irgendwie ständig dafür sorgt, wie so ein nerviger Nachbar, den man hat, irgendwie, in dem man keinen Mucks von sich geben kann, ohne dass sofort irgendwie Argwohn und irgendwie Streit entsteht und so weiter, dann zieht man in Erwägung, wenn man kann, die Wohnung zu wechseln. So, und genauso denke ich mir so, ey, wenn sich hier alles irgendwie dann einfach nicht mehr so geil anfühlt, da freuen sich dann natürlich die Faschos, die uns gerne nicht hier hätten oder so, aber manchmal schon so einen Bock drauf, in der Position zu sein, so ein Exempel zu statuieren und alle Menschen, die sie gebrauchen können, mal das Land verlassen zu sehen und ihre Skills und ihr, dass das Land sozusagen an dem Brain Drain dann sozusagen dann sieht, was da alles geht und sie einfach dem mal auszusetzen, wonach sie schreien. Also weil das ja, also das ist eher so ein Gefühl, was in mir so hochkommt, so. Und dann natürlich, wenn du halt irgendwie die lachenden Gesichter siehst von den siegessicheren irgendwie Rechten, die dann so feiern, bist gesichert rechtsextrem eingestuft und stehst irgendwie, weißt du, vor laufenden Kameras und kannst die Fäuste ballen und freust dich, dass irgendwie deine Partei der Gewinner ist jetzt und so. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht, so. Das kann man nicht leugnen, das macht einen schon sauer, so. Weil mit so einen Ideologien halt dann auch zu gewinnen, ist natürlich vermeintlich erstmal auf die, also jetzt gerade für das Momentum, scheiße. Aber ich habe mal in so einem Post gesagt, es gibt nichts Kurzlebigeres als einen glücklichen Nazi. Weil ich glaube, dass das, ich glaube, die Rechten und die Rechtsextremen haben Deutschland schon mal in den Ruin getrieben. Und diesmal würde keiner kommen, um das Land wieder aufzubauen. Also die Gastarbeiter, die damals in den 50ern kamen und so, die würden sich wahrscheinlich dann auch sagen, wisst ihr, ey, ganz ehrlich, macht es doch alleine so. Und da ist eher, hat sich meine Haltung so ein bisschen aus der vermeintlichen Angst oder ich habe Angst um unser Land Position eher in so eine ermächtigte Position verändert, so dass ich sage, ey, wollen wir mal sehen, wer hier zuletzt lacht. So ist mein Gefühl. Und es ist was, wo ich auch andere mit anstecken werde und will und denen auch helfen möchte, dass sie auch dahin kommen. Und ich habe schon sehr viele Bekannte in meinem Freundeskreis und im Umfeld, so, die genauso denken. Die sagen so, ey, wir ziehen die Leute mit, die nicht einfach ohne weiteres irgendwie gehen können. Und wenn man auch mal sagt, gehen, dann kommt die Frage, wohin oder so. Das sehen wir dann. Das ist so, also es muss man, so blöd es klingt, aber es ist so ein bisschen vielleicht ist es der Migrationsgeschichte geschuldet, aber auf emotionaler Ebene fühlt sich in Anbetracht dieser Anfeindung oder dieser Fragestellung und dieses so, ja, wenn Lindner sagt, wir waren zu nett zu denen, die wir nicht brauchen können und nicht freundlich genug zu den Ausländern, die wir brauchen können und du denkst, hörst so eine Sätze und willst aus der Haut fahren, in Anbetracht solcher Sachen wird einem klar, dass man eigentlich Nomade ist. Das heißt, es gibt eine größere Flexibilität, eine mangelnde, ich bin so verhaftet, ich bin hier so, das ist so erdgebunden, es sind meine Wurzeln, hier ist mein Zuhause und so. Und ich weiß, dass viele das anders sehen und sagen, Deutschland ist meine Heimat und ich bin Deutsche. Und das ist voll geil, wenn Leute das so empfinden und machen und tun und so. Und wirklich supporte ich gerne, aber ich habe auch kein Problem, weil ich keine Nationalistin bin, egal von welchem Land. Ich stehe nicht auf Flaggen, ich stehe nicht auf Patriotismus. Volker Pispers hat mal gesagt, Patriot, die perfekte Mischung aus Patriarch und Idiot. Fand ich super, weil das für mich so genau das ist, weil ich kann mit Nationalismus null was anfangen. Ich glaube, dass Nationalismus sozusagen eigentlich der Ursprung dessen ist, was Grenzen zieht. So. Aber ja, ich habe auf jeden Fall bewundere Leute, die sagen, ich bin Deutsche und das ist meine Heimat und so weiter. Ich glaube, dass ich eher so bin, ich werde immer sowohl die Lebensweise, die in Sicherheit und so weiter, wie ich sie in den letzten 40 Jahren in Deutschland genossen habe, immer zu schätzen wissen und werde aber auch gleichzeitig meinen Beitrag zu dieser Gesellschaft hochhalten und sehen und anerkennen. Das heißt, ich werde mich nicht in demütiger Dankbarkeit auf die Hinterbeine stellen und irgendwie so betteln, dass ich Teil dessen sein darf, sondern ich bin gesellschaftliche Mitgestalterin. Ich bin sozial tätig. Ich habe, wenn ich dran denke, dass ich mit in Teenagerjahren an Weihnachten Kekse gebacken habe, um sie an einer Bahnhofsmission abzugeben am Bahnhof Zoo. Dann, das ist nicht was ich jetzt erzähle, um zu sagen, ich bin so geil, sondern ich sage nur so, ey, da steht dann halt eben eine Jasmin Shakeri und keine Antonia aus meiner Klasse, sondern ich war da halt. Weißt du, das muss ich für mich einfach wissen, um meinen Platz so zu behaupten und zu sagen so, ey Leute, ich muss mir gar nichts erzählen lassen über Dankbarkeiten, über Anteilnahme, über Engagement. Ich habe mir gar nichts vorzuwerfen. So, das heißt, ich bin jeden Tag damit beschäftigt, wie ich etwas verbessern kann. So, immer. Und deswegen werde ich nicht in so eine Form von dankbarer Demut, weil ich glaube, dass auch dieses Gefühl des Sich-Beteiligens auch das ist ein Teil dessen ist, warum es so läuft, wie es ist in Deutschland. Also warum es so gut ist, weil viele Menschen sich entschieden haben, die Welt zu verbessern und was Geiles zu machen. Es gibt Leute, die äußern sich nie politisch. Aber Tommy Schmidt zum Beispiel sagt nie irgendwas Politisches in seinem Podcast. Zwischendurch schimmert mal durch, was er sagt. So, aber dann kümmert er sich um Hunde und rettet Hunde. So, das sind Beiträge, das Leben, das Zusammenleben, die Welt ein Stück besser machen sollen. So. Und ich finde, ja, das. Und solange du halt nur da sitzt und motzt, dass da irgendwas fehlt und ich komme zu kurz und ich kann nicht das und immer komme ich zu kurz, dieses zu kurz kommen, du, da hat jeder eine individuelle Geschichte, wo er benachteiligt war. Jeder kann aus der Perspektive gucken, was ihm nicht widerfahren ist und was hätte besser sein können. Mhm. So, jeder Mensch wird eine Story finden, wo er zu kurz gekommen ist. So. Die Frage ist, ob man halt drin verharrt oder, ja, oder sich zum Opfer macht oder was, proaktiv verändert, so selber.
Okay, ja, Spitze, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao. Ja.
Da spricht er sehr, das ist alles sehr klar. Da spricht wirklich viel Klarheit raus und du hast es schon gesagt, Selbstermächtigung. Und ganz klar höre ich da, ey, ich bin hier nicht das Opfer, so, sondern ich bestimme, wie es läuft. Woher kommt's?
Was?
Bist du damit geboren? Welche Rolle spielen dabei deine Eltern? Was hat dir dabei geholfen, an dem Punkt zu sein? Du hast gesagt, das ist ja nie abgeschlossen, so ein Prozess, permanent in der Entwicklung. Aber ich bin mir sehr sicher, es gibt bei dir auch Phasen, wo du anders drauf blickst. So, was gibt dir diese Gewissheit, die Klarheit, die Stärke, sich hinzustellen und zu sagen, pass auf, Leute, so ist es für mich. Oder was hat dir dabei geholfen, dahin zu kommen?
Ich glaube, du musst, um dahin zu kommen, die Dinge wirklich um zu finden, also wo liegt die Mitte für ein Selbst, so, musst du sowohl ins eine als ins andere Extrem einmal so reingerutscht sein. Das heißt, komplett irgendwie so, ja, ich habe die und die Chancen nicht, weil ich bin eine Frau, ich bin eine Frau mit Migrationshintergrund und ich will es gar nicht so hochheben, sondern ich will einfach sagen, man muss sich damit auseinandersetzen, welchen Dingen man ausgesetzt war, wie ist man damit umgegangen. Auf der anderen Seite muss man sich sagen, okay, das und das inspiriert mich, da sind Leute um mich rum, die sich krass engagieren, die voll die geilen, die mich wahnsinnig motivieren, Ich glaube, ich hasse das, wenn Menschen es sich zu einfach machen. Und damit meine ich, egal, also geschichtlich, wenn du auf Sachen guckst, die Leute jetzt verängstigt. Zu Recht, wenn man Angst hat vor Islamisten, man hat Angst vor der, damals schon in den 90ern hieß es, der Islamisierung des Abendlandes und so weiter. Ich glaube, dass ich das etwas kurz, also sagen wir mal, ich finde es ein bisschen komisch geguckt, wenn man sagt, okay, man hat die Resultate. Es gibt ISIS, es gibt die Taliban, es gibt die Mullahs im Iran, es gibt die Hamas, es gibt diverse islamistische, extremistische, fundamentalistische Organisationen, Regierungen etc. Und ich bin sehr lautstark gegen diese Organisation auch aufgetreten, aber ich habe trotzdem mich vorher damit beschäftigt, wie kam die Taliban überhaupt zu ihren amerikanischen Waffen, mit denen die jetzt da Angst und Schrecken verbreiten und morden, aufgerüstet durch die Amerikaner im Krieg gegen die Russen. Dann denkst du dir halt so, okay, können wir bitte nicht so tun, als seien wir am Downfall des Nahen Ostens unbeteiligt gewesen mit der westlichen Politik. Das heißt, du kannst doch nicht deren Taschen voll machen, um dann zu sagen, warum sind die jetzt gegen uns oder warum hat sich das jetzt so umgedreht? Es waren ja, wenn Rumsfeld gesagt hat, Saddam Hussein is a son of a bitch, but he's our son of a bitch, dann weißt du, dass es eben mit einem Diktator im Nahen Osten, sozusagen Mittleren Osten, gab es eine Form von geduldetem Schulterschluss, weil es Profit gab. Man konnte daraus was ziehen. Und ich finde nicht, dass das Kontext gelöst voneinander betrachtet werden kann, sich nur die Resultate anzugucken. Genauso auch jetzt, dem Aufschwung der Rechtsextremen und so weiter. Du kannst nicht Leute auf kommunaler Ebene mit geflüchteten Menschen, hochtraumatisierten Menschen alleine lassen, ohne psychologische Betreuung, einfach die Leute abladen, sie in den Kommunen alleine lassen und erwarten, dass die Menschen damit umzugehen wissen und dann nicht irgendwie dann frustrieren oder verzweifeln. So. Und das, du kannst nicht immer, und das machen leider, und deswegen bin ich echt so, ich habe so einen krassen, gar nicht so auf Menschen, ich habe so einen krassen, ja, ich bin schon extrem geschockt davon, wie salonfähig es geworden ist, die Dinge zu vereinfachen. Und das ist was, wo ja, wo man ran muss.
Aber jetzt bist du wieder von dir als Person so beim großen Thema gelandet. Ne? Was mich ja interessiert hat, war die Haltung für deine eigene Positionierung, für den du hast es eigentlich gewandelt. Also früher hast du den Blick von außen adaptiert und er hat dein Handeln gelenkt, sozusagen als Jugendliche. Und jetzt stehst du da und sagst, nee, jetzt bestimme ich, wie ich gesehen werde. So, und ich adaptiere gar nicht mehr den Blick von außen.
Weiß ich gar nicht, ob ich jetzt das so anders ist. Deswegen meine ich, der Prozess ist nicht abgeschlossen, weil ich jetzt nicht sagen kann, dass ich frei bin von der Wahrnehmung und dass mir egal ist, wie die Leute mich wahrnehmen oder wie werde ich gelesen oder so. Sondern ich glaube, die Reaktion auf das gelesen werden ist eine andere. Mhm. Da ist schon was drin von, es ist, ich habe mir selber die Erlaubnis gegeben, mich nicht übermäßig um Assimilation und Integration und so weiter zu bemühen, weil sie einfach, sobald sie auf manche Ideologien prallt, sowieso nicht gesehen wird. Das heißt, du kannst bestimmte Dinge, wenn ich jetzt eine kriminelle Handlung machen würde, würde jemanden körperlich anfeinden oder anfallen, dann würde ich sowieso eine iranische Frau sein, die jemanden irgendwie attackiert hat oder so. Und dann würde man sagen, was hat die in Deutschland verloren? Das heißt, ich kann hier geboren sein und hier aufgewachsen sein. Das heißt, man würde mir auf irgendeiner Weise immer das Deutschsein absprechen, sobald es schief läuft. So. Und das ist etwas, was einen Bio-Deutschen nicht widerfährt. Klar, wenn Sven morgen losgeht und irgendwie auf einer Einkaufsstraße jedem Dritten irgendwie auf die Schnauze hauen will und den angreift, dann ist halt Sven schlecht drauf.
War wieder ein Deutscher, war ja klar.
Ja, ja. Genau. Und deswegen habe ich auch irgendwie keinen Bock mehr, den lächelnden Knicks zu machen. So. Also so ein bisschen dieses mein Deutsch ist vorbildlich und ja, ist krass und ich habe auch voll das gute Abi und ich habe auch studiert und cum laude abgeschlossen und verdiene auch geiles Geld und bin Schauspielerin und mache das und so voll cool und so, damit die Leute sagen, ja, dich meinen wir ja nicht oder so. Mich juckt nicht. Mich juckt nicht, ob die mich meinen oder so. Das ist so ein bisschen, das hat Gerard Asamoah in dieser Doku gesagt, Einigkeit und weiß ich nicht, Rechte und Vielfalt oder wie die heißt. Die war auch echt gut. Da hat er gesagt, dass irgendjemand was Rassistisches zu seinem Sohn gesagt hat und dann irgendwie, als er dann gesehen hat, dass es Gerard Asamoahs Sohn war, hat er dann gesagt, oh sorry, nee, ich wusste nicht, dass es dein Sohn ist. Dann meinte Asamoah so, ach cool, aber wenn es jetzt nicht irgendwie mein Sohn ist, sondern von jemand anderem, dann wäre der Spruch okay oder was. So.
Ja, und das ist, die Einteilung genau. In
und deswegen,
gute Ausländer und schlechte Ausländer.
Ja, und genau. Und ich weiß halt einfach, dass es halt nur ein Katzensprung davon entfernt ist, ein schlechter Ausländer zu sein. Also du musst halt irgendwie echt nicht, glaube ich, nicht viel machen, um irgendwie direkt in die extremistische Schiene geschmissen zu werden oder in irgendwas. Du musst dich auf eine Weise äußern oder sowas. Und dann ist es halt direkt wird halt alles ein bisschen härter beäugt so. Mhm. Und ich habe keinen Bock mehr, mich krumm zu machen.
Okay, aber dann klingt es nach einem Mindset. Dann klingt es nach einer Entscheidung, die du getroffen hast. So, nee, mache ich nicht mit. Und ich bin kein Opfer. Ich bin so, Selbstbestimmung, Selbstermächtigung als Move. Und du hast vorhin selber gesagt, bei dir wahrscheinlich auch aus einer privilegierten Situation heraus. Also weil,
die ich mir auch erarbeitet habe. So. Ja, also das klar. Ist so, ja. Klar, auf jeden Fall. Und die ich auch nutzen werde, um halt eben, wie gesagt, andere halt auch irgendwie mitzuziehen, in die Situation zu bringen, ein Auge für die zu haben, wo es halt eben vielleicht ein bisschen schwieriger gelaufen ist. Mhm. So. Aber also ich merk einfach, dass ich immer wieder verzweifle an Situationen und die mich dann aber auch wieder bestätigen darin, dass ich dass die Salonfähigkeit von rassistischen Äußerungen, wenn man zum Beispiel Markus Lanz, müsste man meinen, irgendwie hat auf jeden Fall auf dem Schirm, was er von sich gibt, aber er sitzt dann halt da und sagt, oh, wir können doch nicht, ich sehe jetzt mal, ich höre ihn jetzt hier zu, aber wir können auch jetzt nicht negieren, dass wir uns 2015 den Judenhass zu Hunderttausenden ins Land geholt haben, oder ist es jetzt rassistisch, das zu sagen, sagt er. Und dann läuft es so, und da läuft dann einfach so das Gespräch, naja, nee, und dann wird dann so, aber ich würde den, wenn ich da gesessen hätte, ich hätte den gesagt, ey, stopp. Mhm. Würde ich sagen, okay, kannst ja gerne deine rassistisch wilde Theorie hier aufstellen. Hast du Fakten? Kannst du mir mal sagen, auf welcher Statistik deine Aussage basiert, Markus? Oder ist es einfach nur irgendwas, was so rein emotional jetzt mal so deine Vermutung ist, dass da halt irgendwie alle Syrer und Afghanen alle Antisemiten waren oder so, die alle vom IS geflüchtet sind oder vor den Taliban und selber halt um ihr Leben gerannt sind von diesen Extremisten? Und dann sagst du halt so einen Satz, der ist so rausgehauen, so an einer der größten Late-Night-Talkshows überhaupt, so, wird der Satz so einfach so wie so ein, weißt du, rausgeblasen in die Gehirne von Menschen, für die so ein Format meinungsbildend ist. Also 2015 haben wir uns den Judenhass zu 100.000 ins Land geholt, so bums, sagt Markus. Und keiner sagt, ey, sag mal, merkst du noch was? So. Und dann, ja, und ist der Drops gelutscht in dem Moment so. Das ist dann gesagt und dann haben wir den Salat. Mhm.
Wie ist denn das für deine Eltern? Wie ist das für deine Eltern, die nach Deutschland gekommen sind, ja, mit einer Vision und dann sagt Jahrzehnte später ihre Tochter, weißt du was, ich bin hier geboren, aber ich muss hier auch nicht leben. Liebe Leute, wenn ihr mich hier nicht haben wollt, wenn ihr glaubt, dass ihr auf mich verzichten könnt, kann ich auch woanders leben. Hm. Könnte ich mir vorstellen, dass sie sich das vielleicht auch anders erhofft haben, dass sie sich erhofft haben, so dass das Land wird hoffentlich für unsere Tochter eine Heimat sein, ein Ort, wo sie sich wohlfühlt. Das war vermutlich ihre Hoffnung. Hm. Sprichst du mit ihnen drüber?
Ja. Also erstaunlicherweise sind, also in dem Moment, wo ich sozusagen diese Gedanken so in der Form sich... wo sich meine Gedanken in der Form ein bisschen radikalisiert haben, insofern, als dass ich sage, so, ey, ich muss es auch hier nicht irgendwie die ganze Zeit Leuten beweisen, dass ich irgendwie hier sein darf, weil ich bin harmlos oder so. Da meinte ich so, also das werde ich nicht mehr machen, gebe ich mir nicht. Wenn es sein muss, dann haue ich hier auch ab und hole mir woanders irgendein Haus oder so, vielleicht auf Sylt. Haha. aber da kommt dann sowas, nee, und woanders ist doch auch nicht besser und ist doch alles schön hier und bla und so. Da kommt eher so ein Versuch der Beschwichtigung und das ist vielleicht auch eher dann entgegen dem, was sie eigentlich ja selber auch schon erlebt haben, vielleicht auch noch viel krasser in den 90ern dann irgendwie, ne, mit so Akzent oder sowas. Ich glaube, es war nicht so ein Spaß, so auf Behörden und so weiter. Also, was sie auf jeden Fall traurig macht, ist, dass ich mich so, ich glaube, sie haben leider ein Kind erzogen, was nicht alleine auf einer Party tanzen und eine gute Zeit haben kann. Das heißt, so habe ich es denen auch erklärt, habe gesagt, selbst wenn es mir geil geht, ich bin nicht der Typ, und das können auch meine engsten Freunde bestätigen, wenn ich alleine oben schwimme, so mäßig, und meine Freunde halt irgendwie bis zum Hals im Wasser stehen oder so, dann werde ich dafür sorgen, dass sie halt mit mir zum Korken werden. So. Und das ist, sich am eigenen Privileg zu erfreuen, ist eine Sache, aber ich finde, alleine happy sein funktioniert für mich nicht. Das heißt, ich brauche eine Gesellschaft um mich rum, zu der ich auch bereit bin, was beizutragen, in der es Menschen gut geht. Und dazu gehört auch die Fähigkeit, dieses Privileg zu schätzen und es zu nutzen. Und ich sehe halt, dass man kann sagen, wo willst du denn da hin und so. Ich meine, natürlich, wenn du Europa jetzt anguckst, dann ist es nirgendwo irgendwie jetzt so richtig geil. Frankreich, Italien sind aber die Länder, wo du vielleicht noch Savoir Vivre und Dolce Vita hast. So, das heißt, also
ein bisschen mehr als in Deutschland, meinst du?
Naja, so einfach wirklich einfach auch, ne, also dass man wirklich auch diesen Genuss, ja, und auch, ja.
Nee, aber denk mal dran, ich meine, wir haben in Deutschland zum Beispiel, warte mal, nee, ja, auch viele schöne Sachen.
Ja. Ich finde es, ja, das Oktoberfest.
Die Nähe zum Meer.
Ja.
Die Lebensmittelqualität.
Ja.
Darf man auch nicht vergessen.
Ja.
365 Tage im Jahr, wechselndes Wetter, sehr unbeständig.
Ja.
Haben wir zum Beispiel auch. Welches andere Land kann dir das bieten?
Ja, das stimmt.
Ja. Das erfordert ja, also, wie gesagt, nochmal total echt voll aufgeräumt. Aber da geht ja eine Menge Energie rein von dir.
Volle Kanne.
Das ist ja wirklich, also das ist ja auch nichts, was man sich aussucht. Das ist halt präsent. So, und jetzt kann man, also natürlich, dass du jetzt auch ein politisch interessierter Mensch bist, dass du dich da engagierst und so, das kann man alles steuern. Aber deine Situation als Mensch mit einem Migrationshintergrund in Deutschland lebend ist nichts, was du aktiv an- und ausschalten kannst oder bestimmen kannst. Mhm. Und die Beschäftigung damit und die daraus resultierenden Maßnahmen erfordern Energie. Was wäre mit dir, wenn dir all diese Energie frei wäre für andere Dinge?
Vielleicht gar nicht so viel mehr, sondern weniger. Weil ich glaube, dass ich auch daraus voll krass viel Energie ziehe und Inspiration aus diesem Spannungsverhältnis auch wahnsinnig viel gewachsen ist. Das heißt, ich glaube, es muss nicht zwingend. Ich war jetzt harte These, aber ich glaube, wenn es um die Bildung von Empathiefähigkeit geht, dann braucht es. Oh Gott, das ist jetzt so richtig scheiße. Aber ich habe das zu meinem besten Freund vorgestern gesagt. Ich habe gesagt, ey, mir fällt immer wieder auf, dass mangelnde Diskriminierungserfahrung auf jeden Fall auch dafür sorgt, dass du dich nicht reinversetzen kannst in dieses Gefühl. Und es kann soziale Diskriminierung sein auch. Also da geht es gar nicht nur um Ethnien oder irgendwas. Aber ich merke, dass immer jene mich inhaltlich erreichen, die dieses Gefühl kennen. Du kannst dich, also wenn du dich mit deinem ausländischen Namen auf 45 Wohnungen bewirbst und dann den Namen deines deutschen Partners einfach nimmst, weil du müde wirst und dann halt alle Wohnungen sehen kannst, nachdem du vorher halt 45 Wohnungen nicht sehen durftest, dann fällt es dir am nächsten Tag auf jeden Fall leichter, sich reinzuversetzen, wenn jemand sagt, ey, ich habe auf dem Arbeitsmarkt irgendwie die und die Chance nicht, ich weiß nicht, wie ich da das. Sie lesen meinen Namen und ich komme nicht so und du denkst, klick, kenne ich. Habe ich schon mal Erfahrungen mitgemacht. So. Oder wenn man halt der Begriff sozial schwach oder so ist halt auch so einfach richtig scheiße, wenn du von Leuten sprichst, die halt irgendwie weniger Geld haben als andere, Vielleicht sind die sozial die geilsten Menschen, die es gibt. Weißt du? Kümmern sich um die Nachbarin, gehen mal, haben selber nur einen Apfel und ein Ei und geben halt den Apfel ab. So.
Ja.
Und das ist halt, wenn du da halt irgendwie so, ja, ich glaube, dass so eine Prise Diskriminierungserfahrung jedem hier mal ganz gut täte. So. Um zu wissen, wie das ist, wenn man für irgendwas verantwortlich gemacht wird, als irgendwas gesehen wird, womit man sich gar nicht identifiziert.
Mhm. So.
Ja.
Ja. Das ist eine sehr, sehr positive Wendung.
Findest du?
So. Naja, aber auch daraus halt was Positives zu ziehen. Und ich geb dir recht, also glaube ich auch. Und diese Brücke macht auch total Sinn, also auch zum Thema Klassismus.
Mhm.
Ne, auch da gibt es dann halt eben eine Art von Community-Gedanken, von Zusammenhalt. Also und das uns zeigen ja auch beispielsweise Zahlen, dass halt die Menschen, die am meisten spenden, sind nicht die, die am meisten haben.
Fakt.
Ne? Also so, da gibt es einen großen Zusammenhang. Ja. Und zu sagen, hey, es ist auch eine Bereicherung. Und um das klarzustellen, damit will ich überhaupt nicht sagen, dass man
es weitermachen soll.
Genau, hey, das ist voll super.
Diskriminieren wir noch ein bisschen.
Genau, Diskriminierung macht uns alle zu besseren Menschen.
Ja.
Natürlich überhaupt nicht. Aber zumindest ist, finde ich, ein guter Blick darauf, zu sagen, hey, es macht aber auch was mit mir, was Gutes in mir hervorholt. Mhm. Sagen wir mal so.
Ja.
Das finde ich sehr.
Ich finde auch geil, wenn man halt sagt, okay, jetzt irgendwie fühlt sich jetzt irgendwie die und die Freundin jetzt irgendwie ein bisschen so nach dem Motto vielleicht schlecht, weil sie sagt, mir fehlt was, weil ich das nicht so richtig nachfühlen kann, ich habe das noch nicht erlebt auf die und die Form, auf die und die Weise. Finde ich halt irgendwie einfach cool, wenn man in seinem Bekanntenkreis dafür sorgt, dass man eben nicht in der Homogenität um sich herum halt alle irgendwie die gleichen so Lebensabläufe, die gleichen, ne, in der gleichen Einkommensklasse, gleicher Herkunft und so weiter, finde ich einfach nur sehr bezeichnend, dass manchen Leuten nicht mal bewusst ist, wie homogen ihr Umfeld ist. Und die dann anzustoßen und zu sagen, hey, wie geht's, wie kommt es eigentlich, dass ich jetzt auf deinem 30. Geburtstag bin und so und hier ist einfach kein einziger Türke bei 60 Gästen in Berlin.
Das muss man erstmal schaffen.
Ja, dass man sagt so, okay, es muss jetzt nicht Türke sein, aber bei der Menge an türkischen Menschen in Deutschland, so muss man dann kommt man ins Gespräch und fragt dann so, ist das Absicht oder ist das Zufall?
Machst du das?
Ja.
Mega, was kriegst du für Antworten?
Naja, das ist auch manchmal, und ich finde es auch ganz entzückend, was dann manchmal für Reaktionen kommen, weil die wirklich aus allen Wolken fallen teilweise und sagen, aber er ist Pole und er ist schwul. Und dann denke ich mir so, naja, geil.
Und der hört ganz andere Musik als ich.
Ja, genau. Nee, aber dass man sagt so, ah, okay. Aber vielleicht, also, dann müsste man, weil wenn man dann sagt, okay, das ist einfach, sind einfach die Leute, die ich aus meiner Schule kenne, dann kommt man daraus dahin zu sagen, was mit deiner Schule nicht okay. Das sind alle aus meiner Kanzlei. Was ist mit deiner Kanzlei nicht okay? Gibt es keine türkischen Anwälte oder keine qualifizierten? Mitnichten. Natürlich gibt es die. Weißt du? Aber das ist halt so, das finde ich so spannend, da reinzugehen. Und da kommt nicht immer eine Abwehrreaktion. Da kommt eher so ein Fuck, gibt's gar nicht gecheckt. Gar nicht gecheckt. Und das heißt ja nicht, dass du jetzt an der nächsten Ecke dem Kioskbesitzer oder dem Anwalt, dem türkischen Anwalt sagst, hey, möchtest du zu mir auf meine Party kommen oder
dann
so?
Lass du mich Jasmin so, mich in Ruhe.
Genau. So, weißt du, so random, einfach so suchen, Annonce aufgeben, suche türkische Freunde.
Um dann festzustellen, bist du gar nicht Türke?
Genau. Du bist Deutscher,
du musst gehen.
Nee, aber so, dass man einfach merkt, dass man manchmal gar nicht merkt, wie doll man sich in seiner eigenen Suppe bewegt.
So. Lass uns das so machen.
Ja.
Ja?
Ja, okay.
Leute, kommt mal klar, macht mal ein bisschen irgendwie
mach
hier.
Mach mal auf.
Ja.
Mach mal auf.
Mach auf, öffnet euch mal.
Ja.
Bringt nämlich Bock.
Mhm.
Ist viel besser, viel mehr Spaß. Ja, mit, eher auf die Menschen gucken, mit da ist Potenzial drin und das kann mich bereichern, als mit. Nee, kenne ich nicht.
Mir hat mal ein Regisseur, mit dem ich gearbeitet habe, gesagt, ich war auf dem Oktoberfest. Das war so wild. Nach der dritten Mars kommst du aber auch mit den verrücktesten Leuten ins Gespräch. Ich habe mit einem tätowierten Chilenen ganz lange gesprochen. Habe ich den angeguckt, meinte so, ey, ich gratuliere dir zu dieser Errungenschaft. Das ist ja der Wahnsinn. Nach der dritten Maß hast du dich mit einem tätowierten Chilenen unterhalten. Da kann man wirklich nur applaudieren. So mutig auch. So halt. Und dann sagt man, okay, mach.
Du meinst, die Deutschen müssen einfach mehr Bier trinken, dann wird das schon.
Genau, wahrscheinlich.
Oh mein Gott. Ja. Okay, ich finde, wir haben jetzt einen Plan.
Ja.
Ja?
Haben wir.
Wir machen das einfach auch mal so, die ganzen biodeutschen Freunde ansprechen. So, sag mal, guck dich mal um im Freundeskreis, merkst du selber, ne?
Ja.
So, was fehlt?
Ja. So. Ja, Vielfalt.
Ja.
Und dann kannst du halt auch eine Demo gehen und sagen, ich liebe Ausländer und alles super und so. Wenn du es nicht lebst, dann kannst du dich auch zu Hause, kannst du auch bleiben mit deinem Schild, braucht kein Mensch. Also du musst es schon auch umsetzen, was du da so, Demokratie und das und so, aber du hast halt selber überhaupt keine Bezugs. So, Felix Lobrecht hat einmal gesagt, ich liebe Ausländer, kenne aber keinen. Das fand ich genial.
Ja, ganz ehrlich, ich muss auch sagen, so, ich finde es immer ein bisschen süß, dass halt eine bestimmte Art von gerade auch Start-up-Unternehmen dann halt eben dafür werben, irgendwie, hey, wir müssen hier, die Teams sind am produktivsten, wenn sie wirklich divers sind und vielfältig. Und dann guckst du die Belegschaft an und denkst so, oh Mann, ey, hier ist sowas von nichts divers oder vielfältig.
Ja, ja, voll.
So, naja, gut. Jasmin, es war sehr interessant, dir zuzuhören.
Das war's, oder was?
Also ich könnte noch stundenlang...
Du hast aber auch so viel geredet.
Ja, ich weiß, ich muss lernen, mich zurückzuhalten. Ich muss den Personen hier mehr Raum lassen. Einfach häufiger ins Wort fallen. Kein Redebeitrag über 3:30. Das ist bestimmt so eine Radioregel oder so.
Kommt jetzt noch was? Muss ich jetzt noch irgendwas krass Schlaues sagen?
Na, ich würde mich einfach nur noch bei dir bedanken. Ah, ich wollte dich noch fragen nach einem Song.
Ah.
Ein Song, der für dich was Besonderes bedeutet, den packen wir dann auf unsere Playlist, die da heißt Kopfsalat-Songs.
Ja, passt. Da habe ich
oder?
Ja,
ist das ein Name?
Darf ich einen Drama-Song nehmen? Den einzigen, der bisher rausgekommen ist.
Ja, natürlich.
Outro von Drama.
Outro von
Drama? Ja, das ist der erste und einzige bisher released Song von meiner Band. Wir haben so viele Songs, die rumliegen und auch Videos dazu. Das kommt jetzt alles, Mann. Ich schwöre, ich mache
ja,
jetzt.
Ja, nee, klar.
Ja, ja. Es hat einfach, ja, die Welt ist dazwischen gekommen. Sorry. Und der heißt Outro und wir haben als erstes Single einen Song zu machen, der Outro heißt, also wie ein Abschied klingt. Das war auf jeden Fall ist einfach nur, um zu wissen, wo steht Drama ideologisch, was ist da politisch los im Kopf von Jasmin und ihrer Band und so, was geht da ab? Ist Outro 5 Minuten lang einfach nur ein politisches Massaker, weil wir einfach alles, was uns auf der Seele brannte, inhaltlich da reingepackt haben und so. Und ich finde, dass es leider Gottes einfach nicht an Aktualität verliert, inhaltlich. Einfach,
total.
Ja. Also hör mal rein.
Ich kenne den.
Okay.
Ich kenne den und ein ja.
Ja, auf jeden Fall schönes Lied kann man jetzt nicht sagen, aber.
Nee, es aber da halt steckt eine Dringlichkeit drin. Das hört man dem Text an und das, ja.
Und das Video ist auch geil auf YouTube. Einmal ein Outro-Drama, das ist auch sehr geil animiert von Rakim Helm, meinem Graphic-Motion-Designer. Und der kann das geil. Das kann man auch mal gucken.
Du hast einen eigenen Motion-Designer.
Ja, klar.
Das ist mein Life-Goal.
Oder?
Oh, das ist
einen eigenen, also er gehört mir nicht, ne? Soweit ist es noch nicht.
Okay.
Nee, aber er arbeitet mit mir zusammen, ja.
Cool. Okay, wird geguckt, wird gestreamt.
Danke.
Ist jetzt ein Auftrag hier, ein offizieller.
Cool.
An alle, die zuhören. Ich packe auch noch einen Song drauf. Ich packe drauf...
Gigi D'Agostino.
Okay. Und jetzt alle... ich pack drauf was Altes. Joan Jett mit Bad Reputation. Sagt dir das was?
So nicht. Also Bad Reputation sagt mir was, generell.
Ja, siehst du, ich dachte...
Also hast du an mich gedacht, dachtest du, Bad Reputation ist super.
War jetzt ganz intuitiv.
Schlechter Ruf.
Also, auch mal so agieren, dass man sagt, ist mir jetzt echt mal kurz scheißegal, was andere darüber denken. Ja, irgendwie eine Rotzigkeit und ist eine Rocknummer. Joan Jett kennt man wegen I Love Rock'n'Roll. Den Song kennt man alle. Hat sehr viel Coverversionen gemacht, wo man dann das Original gar nicht kennt. So, und Bad Reputation, einfach ein guter Song. Bleibt erstmal Ewigkeiten auf einem Akkord, was ich liebe. Einfach nur ein Akkord reicht ja erstmal.
Apropos Vielfalt.
Ja, ja.
Nee, ein Akkord reicht mir, ganz ehrlich.
A-Dur reicht. Und sie rotzt das raus und da ist richtig der Titel ist als Haltung, zieht sich durch den Song irgendwie, ist mir scheißegal, was ihr über mich denkt. Hab einen schlechten Ruf, so what.
Geil.
So, und das kann man sich manchmal auch ein bisschen abgucken und auch danach agieren.
Voll.
So. ja, wie gesagt, die Songs findet ihr auf der Playlist Kopfsalat-Songs. Ihr könnt uns auch schreiben, wenn es Songs gibt, die euch was bedeuten. Und ihr könnt uns auch dazu schreiben, was ihr euch bedeuten. Das könnt ihr auf Instagram tun oder ihr könnt es per E-Mail senden. kopfsalat@frnd.de. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn natürlich weiter, vor allem auch fremden Personen. So kommt man ins Gespräch. Auf einer Party einfach mal sagen, so, ey, was ist in deinem Freundeskreis los? Und außerdem kennst du den Podcast Kopfsalat. Das in der neuen Folge Yasmin Shakiri musst du hören. Dann weißt, hast du nämlich irgendwie gleich einen Auftrag. Ihr wisst Bescheid, frnd.de ist eine Anlaufstelle für Hilfsadressen, wenn ihr oder euer Umfeld Hilfe braucht. frnd.tv ist der YouTube-Account, wo ihr andere Talk-Formate findet, Interviews und weitere interessante Menschen, die tolle Sachen zu erzählen haben. Dann möchte ich euch noch mitgeben, reden kann helfen. Man muss aber auch nicht immer selber reden, man kann auch einfach mal zuhören und das nicht beurteilen, was da gesagt wird. Das ist auch eine gute Sache. Und ansonsten...
Sorry, ich habe dir gerade nicht zugehört, was hast du gesagt?
Ich wollte jetzt einfach auch mal ein bisschen Redezeit haben, Yasmin. Ich habe dich ausreden lassen, jetzt bin ich mal dran. Weißt du auch, das gehört dazu. Uns beiden bleibt jetzt eigentlich nur noch eine Sache zu sagen.
Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
Kopfsalat. Der Freunde fürs Leben Podcast.